Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Quadratisch, praktisch, gut. Lecker, sehr gut. So ist es. Mit dieser Formel wirbt die Schokoladenmarke Rittersport für ihr Produkt. Wisst ihr auch, wie lang? Exakt, schon ziemlich lange. Seit 1935, seit 90 Jahren, na, fast 90 Jahren, kamen die ersten Tafeln Marzipan, Nougat, Traubennuss und Marzipan auf den Markt. Naja, ursprünglich hieß es ja Rittersport-Schokolade. Der Legende nach soll Clara Ritter gesagt haben: Machen wir doch eine Schokolade, die in jede Sportjackettasche passt, ohne dass sie bricht und das gleiche Gewicht hat wie eine normale Langtafel. Naja, manche Handtaschen sind heute so groß, dass nahezu jede andere Tafel Schokolade da auch reinpasst, auch wenn sie nicht quadratisch ist, und das sind ja alle anderen. Erst im vergangenen Juli, wohlgemerkt, konnte Rittersport sein quadratisches Alleinstellungsmerkmal erfolgreich verteidigen und sichern. Der Bundesgerichtshof hat die Klage von wem abgewiesen? Vom Milka-Inhaber Mondelez. Ja, quadratisch praktisch gut. Weiterhin nur von Rittersport. Jetzt in ihrem Supermarkt. Nein, ich mache keine Werbung, heute glücklicherweise erst recht nicht. Aber quadratisch praktisch gut, das kann man sich merken. Sowas kommt an. Sowas ist schmackhaft. Auch Paulus hat seiner Gemeinde eine Dreifach-Wirkformel mitgebracht. Die nennt sich lebendig, heilig, wohlgefällig. Lebendig, heilig, wohlgefällig. Auch dieser Slogan hat eine konkrete Absicht. Lasst uns sie hören. Nochmal. Das setzt sich dann umso besser. Ich ermahne euch, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch verändern durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene oder das Lebendige, das Heilige, das Wohlgefällige. Herr Jesus, segne dein Wort für unser Herz und gib uns ein Herz für dein Wort. Amen. Ja, soweit Römer 12, die Verse 1 und 2. Klingt jetzt nicht ganz so schmackhaft wie Rittersport, oder? Paulus kommt hier nicht mit einem lecker, süßlich-spirituellen Angebot daher und sagt jetzt auch nicht: Ihr Lieben, ich empfehle euch, ab heute mal Folgendes auszuprobieren. Nee, es ist eine harte Nuss, die man knacken muss. Er sagt: Brüder und Schwestern, ich fordere euch auf. Hey, komm, Paulus, wir wissen es schon. Du bist ein großer Apostel, aber du bist auch ein großer Moralapostel. Zu was werden wir denn nun diesmal aufgefordert? Vielleicht wollen wir uns schon beschweren, sind etwas innerlich dagegen eingestellt, wollen schon so richtig loslegen, dann nimmt Paulus uns den Wind aus den Segeln und sagt: Moment, Moment, schaut mal genau hin. Es ist erstens nicht meine Idee, die ich euch da sage, sondern Gottes Auftrag, indem ich das tue. Und zweitens habt ihr doch bereits erlebt, dass Gott barmherzig ist, oder? Ich habe euch das nämlich schon 11 Kapitel lang zuvor beschrieben. Ich weiß nicht, wer die groben Züge des Römerbriefes jetzt so frei sagen könnte oder im Kopf hat. Ich weiß, ich habe hier auch schon mal etwas aus dem Römerbrief gepredigt, aber damit wir nochmal in den ganzen Kontext reinkommen, was jetzt Paulus mit dieser Barmherzigkeit Gottes meint, fasse ich jetzt nochmal die 11 Kapitel zusammen in 5 Sätzen. Also, Paulus hat uns da bisher gezeigt, erstens, dass alle Menschen vor Gott schuldig sind und wir alle Erlösung brauchen. Keiner kann sich rausreden, auch nicht die Juden. Alle schuldig, keiner kann sich rausreden, auch nicht die Juden. Kapitel 1 bis 4. Zweitens hat Paulus gezeigt, Gott bietet allen Menschen Erlösung an und Vergebung ihrer Schuld durch Jesus. Kapitel 5 und 6. Vergebung der Schuld durch Jesus. Drittens. Er hat uns bereits gezeigt, dass das neue Leben mit Jesus ein Kampf gegen die alte Natur bedeutet. Kapitel 7. Und Kapitel 8, als vierter Satz. Er hat gezeigt, dass dich und mich nichts von Jesus trennen kann, nicht mal du dich selber und ich mich selber. Kapitel 8. Und als fünfter Satz, er hat uns gezeigt, dass Gott sogar mit dem Volk Israel einen Heilsplan hat, obwohl sie Jesus aktuell noch als Messias ablehnen. Kapitel 9 bis 11. Er will uns also zeigen, Leute, wenn ihr euch das jetzt nochmal vor Augen führt, seht ihr, Gottes Barmherzigkeit ist groß. Er hat uns wirklich alles gegeben. Deshalb ist das doch ein Grund, um dankbar zu sein, oder? Ich ermahne euch, Brüder und Schwestern, deshalb, wegen dieser Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das ist echter Gottesdienst. Okay, da sind schon so ein paar Holpersteine drin. Denn wenn wir an Opfer im biblischen Sinn denken, fällt uns irgendwann die schwere Kost mit Abraham und Isaak ein. Gott verlangte nämlich, dass Abraham seinen Sohn opfern sollte. Oh, dieses Opfer im kultischen Sinn hat Gott ja später dann zurückgenommen. Ein Engel kam dazwischen und Abraham fand ein Schäfchen, was er stattdessen opfern konnte. Bei seinem eigenen Sohn ist Gott später nicht dazwischen gegangen. Und dieses Opfer ist unfassbar groß und das fällt vielen schwer zu glauben. Auch manchen, die sich in der christlichen Szene einen Namen gemacht haben, zum Beispiel der Benediktinerpater Anselm Grün, ist bestimmt ein Name, der vielen von uns etwas sagt. Anselm Grün schreibt in seinem Buch Erlösung, Zitat, in manchen Köpfen schwirrt noch immer die Idee herum, dass Gott seinen Sohn sterben lässt, um unsere Sünden zu vergeben. Doch was ist das für ein Gott, der den Tod seines Sohnes nötig hat, um uns vergeben zu können? Zitat Ende. Hätten wir vielleicht nicht erwartet, aber ist tatsächlich von ihm. Und irgendwie ist es vielleicht auch verständlich, dass wir uns selber diese Frage schon mal gestellt haben, hätte Gott nicht einen anderen Weg wählen müssen, können und hat er das tatsächlich so gemacht? Wir können es vielleicht nicht verstehen. Anselm Grün kann es vielleicht nicht verstehen. Aber Gottes Wort sagt es ganz klar. Römer Kapitel 4. Wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten. welcher ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden. Wegen deiner und meiner Sünde dahingegeben und auch wieder auferweckt. Gott hat seinen Sohn geopfert für dich und für mich. Und jetzt fordert er uns zum Opfer auf. Zur Hingabe unseres Leibes. Ja, das ist jetzt nicht quadratisch praktisch gut, sondern lebendig, heilig und wohlgefällig. Naja gut, also irgendwie kann es auch mal ein Opfer sein, wenn man hier schöne Tafel Schokolade Ritter Sport zu Hause hat und die jetzt einfach weiter verschenkt, weil man noch ein Geschenk braucht. Oder vielleicht auch mal eine Tafel Schokolade nicht kauft, das kann dann auch ein Opfer sein. Aber wenn wir uns jetzt hier wieder dem Opfer zuwenden, was Gott meint, geht es tatsächlich gar nicht um ein Martyrium. Martyrium, und trotzdem spricht er von Hingabe des Leibes. Also natürlich sind auch manche schon wegen ihres Glaubens den Märtyrertod gestorben. Keine Frage, und das passiert bis heute. Aber was Paulus meint mit der Hingabe des Leibes ganz allgemein ist, lebt für Gott. Legt nicht regelmäßig ein paar Jesus-Gedenkminuten ein, ja, wie das vielleicht anlässlich von Terroropfern passiert. Das ist auch eine gute Sache, aber es geht nicht nur um ein paar Gedenkminuten, sondern um ein Leben mit und für ihn, mit jedem einzelnen Körperteil. Hingabe des Leibes mit jedem Körperteil. Was bedeutet das? Herr, gebrauche meine Hände. Wozu gebrauche ich meine Hände so im Alltag? Strecke ich sie zur Versöhnung hin oder knall ich damit die Tür zu? Oder scheue ich eine Ohrfeige? Wenn ich jetzt mich an alles erinnern könnte und alles aufschreiben müsste, ich fürchte, dass ich die Hände häufiger zum Türzuknallen gebraucht habe, als sie zur Versöhnung hinzustrecken. Herr, gebrauche meine Hände. Herr, gebrauche meine Ohren. Was machen wir nicht so alles mit unseren Ohren? Gespräche belauschen, die wir vielleicht, die gar nicht unbedingt für unsere Ohren bestimmt sind, irgendwelche Hörbücher anhören, die vielleicht interessant sind, aber jetzt doch nicht so guten förderlichen Inhalt haben? Oder setze ich mich Worten aus, die ich hören muss? Auch wenn sie vielleicht nicht so angenehm sind, aber letztlich das ausdrücken, worum es geht und was mir letztlich hilft? Was mache ich mit meinen Ohren? Herr, gebrauche sie. Herr, gebrauche meine Füße. Ist es der Tritt gegen das Schienbein, für das ich die Füße gebrauche, oder den Tritt des gehorsamen Losgehens? Herr, gebrauche meine Füße. Herr, gebrauche meinen Mund. Was machen wir nicht alles so mit unserem Mund? Sagen wir helfende Worte oder manchmal tatsächlich bewusst niedermachende Worte? Okay, das wollen wir vielleicht alle nicht, aber so im Eifer des Gefechts, und ich behaupte mal, gerade seitdem ich verheiratet bin, was erst ein gutes halbes Jahr ist, merke ich das einmal mehr, dass man zwischendurch auch mit Wort mal was sagen kann, was man im Nachhinein bereut, und man feststellt, okay, das hätte jetzt gar nicht so sein müssen, eigentlich war es tatsächlich eine bewusste Stichelei, die ich da gerade losgelassen habe. Herr, gebrauche meinen Mund. Den Leib hingeben, als lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer, auch mit den anderen Körperteilen, die ich jetzt nicht genannt habe. Das versteht Gott unter echtem Gottesdienst. Ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer. Okay, lebendiges Opfer. Hier wird ohne Frage auf die Sache der Tempelgottesdienste angespielt. Da lagen die Leiber auch auf dem Altar und Paulus zeigt die Grenzen von diesen rituellen Opfern. Denn die Leiber sind tot. Sie sind von Tieren zudem. Er meint aber auch die Leiber der römischen Christen und von dir und von mir und unsere Lebendigkeit. Bist du lebendig? Klar, sonst würdest du hier nicht heute Morgen im Gottesdienst sitzen, oder? Aber bist du wirklich lebendig? So richtig lebendig, voll mit dem Wunsch, ja, mein Leben soll Gott Freude machen? Und ja, letztlich bin ich in Gott glücklich und zufrieden, ohne dass mir gleich alles und jede Situation im Alltag gleich Freude macht. Bist du lebendig, ein Segen für andere? Opfer bringen ist, denke ich, nicht so unsere Sache. Und doch fordert Paulus uns genau dazu heraus. Gott will dich und mich lebendig. Und er will, dass du noch ein noch lebendigeres Zeugnis für deine Umwelt bist. Dass seine Kraft in dir zur Entfaltung kommt. Gott ist der Allmächtige, ein Gott, der aus den Toten lebendig macht. Jesus ist selbst das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir ihn in allen Fragen unseres Lebens die erste Geige spielen lassen. Nicht nur im Hauskreis, nicht nur in der Bibelstunde, nicht nur im Sonntagmorgen-Gottesdienst, auch am Arbeitsplatz, in der Beziehung zu meinem Ehepartner und beim Einkaufen, bei der Geburtstagsfeier, bei der Begegnung mit Nachbarn, im Fitnessstudio. Breite dein Tagespensum vor ihm aus. Das kann man ein Stück weit einüben. Nimm ihn mit hinein. Dann ist wirklich Leben in deinem Alltag. Du musst ja gar keine riesengroßen Taten vollbringen. Jesus hat alles vollbracht. Er hat dabei schon an dich gedacht. An deine Schuld, aber auch an dein Tagespensum. Denn er ist im Grunde das lebendige Opfer, das durch dich zur Auswirkung kommen soll. Gerade im Alltag, ja, auch in allen Schwächen der Krankheit und Einschränkungen und auch den Herausforderungen des Alters. Ein lebendiges Opfer. Ein lebendiges Opfer, kein totes. Ja, und ein heiliges und ein wohlgefälliges Opfer. Du liebe Zeit, was ist denn heilig gleich nochmal? Tadellos, perfekt, im eigentlichen Sinne kultisch rein. Ja, wie können wir uns das vorstellen? Im biblischen Sinne, ja, also der Tempel, das war ja ein Gebäude mit verschiedenen Bereichen. Die Nichtjuden durften nur den Vorhof der Heiden betreten. Da gab es dann in diesem Vorhof eine Linie, wo dann zeitweise auch so eine Tafel stand, wer jetzt hier weitergeht, macht das auf eigene Gefahr. Muss sich nicht wundern, wenn er dann dahinter irgendwann ja, stirbt und nicht mehr lebend hinter die Linie zurückkommt. Wer das als Nichtjude macht. Sie waren kultisch unrein, gehörten nicht zum Volk Gottes. Die Jüdinnen durften bis zum Vorhof der Frauen gehen, die jüdischen Männer bis zum Vorhof der Israeliten. Die inneren Teile waren den Priestern vorbehalten und ins Allerheiligste durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr gehen. Kultisch rein, heilig, sozusagen eine Art Eintrittskarte. Die Vorschriften des jüdischen Tempels sind für uns heute nicht mehr gültig und dennoch fordert Paulus uns auf, seid heilig. Seid heilig, das gilt heute, immer noch, genauso. Nur den Kult müssen wir nicht mehr praktizieren. Ja, warum? Wir sollen doch heilig und tadellos sein, sündlos. Außerdem sagt der Hebräerbrief, es gibt keine Vergebung ohne Blutvergießen. Selbst wenn wir uns umbringen würden, was wir ja nicht wollen und sollen, für unsere Schuld, wären wir immer noch nicht rein. Wir wären ja nicht, was Gott fordert, ein lebendiges Opfer. Nö, wir wären tot. Mein Leib soll ein lebendiges, heiliges Opfer für Gott sein. Deswegen gab es für die Israeliten immer das stellvertretende Tieropfer. Jemand muss für deine Sünden sterben. Und deshalb hat Gott Jesus geschickt, weil er nur dieses perfekte Menschenopfer bringen konnte. Und jetzt kann dein und mein Leben ein lebendiges, heiliges, perfektes Opfer für Gott sein. Ohne Tod, ohne Blutvergießen, sondern mit fröhlicher, befreiter Hingabe. Jesus hat jeglichen Opferkult für alle Zeiten überflüssig gemacht, weil er selbst das Lamm ist, das auch auferstanden ist. Ja, und wie soll das jetzt gehen? Vers 2 von Römer 12. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Wir sollen heute nicht einfach das machen, was alle machen, weil es halt gerade so in Mode gekommen ist. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch verändern durch Erneuerung eures Sinnes. So eine Art geistliche Gehirnwäsche, das gehört auch zum Gottesdienst. Und das ist, sage ich mal, jetzt ein Punkt, der sehr wichtig ist, denke ich, der fundamental Einfluss auf unser Leben hat und gerade auch auf unser Leben als Christ, nämlich die Bereitschaft zur Veränderung im persönlichen Denken. Die Bereitschaft zur Veränderung im persönlichen Denken. Okay, das kann man vielleicht mit einer professionellen Möbelfirma vergleichen. Gott nimmt in deinem Denken eine Umgestaltung wahr, ne? Also manche Sachen, die werden dann so langsam rausgeräumt, irgendwelche verstaubten alten Schränke, wo vielleicht schon Spinnweben sind, und denkst, na, den hat mich doch schon immer gehabt und den brauche ich auch irgendwie, der passt da so gut rein. Die Spinnweben sind auch blöd, und selbst wenn ich das jetzt reinige, ist irgendwie nicht mehr so ganz das Wahre, so ein alter modriger Geruch, der da trotzdem nicht ganz rauskommt. Kommt raus und ein neues Möbelstück rein. Und Gott will sich bei dir und bei mir in Gedanken so einrichten, dass er wirklich sich da wohlfühlt und du dich auch und es da richtig gut riecht in dieser Wohnung unseres Denkens und unserer Seele. Und wir sozusagen einen 24-Stunden-Gottesdienst feiern können und das 7 Tage die Woche. Das ist wohlgefällig in seinen Augen. Das ist es, was Gott sich wünscht. Und Paulus fordert uns auf, dass Gott die Transformation in unserem Denken übernehmen darf. Metamorphose steht da im Griechischen, ne? Also wie eine Raupe, aus der dann Schmetterling wird. Metamorphose. Und ganz wichtig, dass wir an dieser Ecke mal nicht mit der Luther-Übersetzung mitgehen. Verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, sondern lasst euch verändern. Schlachter, Elberfelder. Mit anderen Worten, lasst Gott machen. Lasst euch verändern, lasst Gott machen. Nicht nur in der Frage, Herr, was soll ich heute tun? Das wäre schon mal eine gute Frage, wenn wir uns die stellen. Sondern noch einen Schritt weiter. Und wenn ihr heute alles vergesst von der Predigt, nehmt euch bitte diesen Satz mit. Herr, was soll ich heute denken? Herr, was soll ich heute denken? Hast du es schon mal gebetet? Ich habe mir jetzt einen Zettel geschrieben und den auf meinen Laptop geklebt, wo ich diesen Satz draufgeschrieben habe. Weil man kann sich das fest vornehmen, aber im Alltag geht das dann mal wieder unter. Wenn man aufwacht, man denkt gleich so viel und hat so viele Sachen, die man abarbeiten muss. oder abarbeiten will oder das Smartphone, was aufploppt, das will man eigentlich gar nicht ernst nehmen, aber irgendwie ist es dann doch wichtig, was da reinkommt und bums, stille Zeit, ach ja, okay, nee, geht jetzt auch nicht mehr. Aber die Frage, Herr, was soll ich heute denken? Wäre gut, wenn sie im Laufe des Vormittags vielleicht kommt. Denn allein schon diese Frage löst bei mir etwas aus. Puh, Metamorphose bis in meine sehnlichsten Wünsche? Also, das muss Gott ja wohl einsehen. Das soll er bitte schön schon genauso machen, wie ich mir das wünsche. Sind diese Wünsche in Gottes Augen wirklich erstrebenswert? Kannst ihn ja mal fragen. Und nein, unsere Wünsche sind ihm ja nicht egal. Und trotzdem ist er immer noch Gott. Er hat ein Anrecht darauf, dass wir ihm sie ausliefern. Ja, bis in meine sehnlichsten Wünsche oder auch in meinem Denken über den Nächsten, meinen Ehepartner, meine Kollegin, meine Schwester, meinen Vater, meinen Chef. Wenn sie mich mal wieder ablehnt, beleidigt oder übergangen haben, verletzt, vielleicht sogar betrogen. Vielleicht wäre mir nach Rache. Das ist doch viel naheliegender als Nächstenliebe, oder? Oder als Versöhnung anzustreben oder feurige Kohlen auf dem Haupt zu sammeln. Da kommt wieder die Möbelfirma. Bäm, Raumumgestaltung. Weg mit der Rache. Her mit der Nächstenliebe. Oh, das ist schwer, oder? Es ist schön, aber es ist schwer. Und ihr Lieben, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich behaupte, es ist unmöglich. Und deswegen kommt Paulus hier mit diesem Satz, lasst euch verändern. Und deswegen die Frage, Herr, was soll ich heute denken? Gestalte du mein Denken. Und das gestaltet deinen Alltag, die Beziehung zu deinen Mitmenschen. Und kein Umzug ist innerhalb von wenigen Stunden über die Bühne. Manchmal stehen noch nach Wochen die Kisten da rum. Manche Alten, naja, es sollten wenige sein, weil die ja mit dem Umzug in der Regel rausgeschmissen wurden, aber auch bis die Neuen mal endlich aufgestellt wurden, ihren Platz gefunden haben, das dauert ein bisschen. Und genauso tauscht Gott das gedankliche Möbelinventar Stück für Stück aus und verändert dich und mich. Wozu ist das nötig? Damit wir prüfen können, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und mit diesem Satz hat er die Welt verändert. Er kann auch deine und meine Gedankenwelt verändern. Und er hat es auch schon getan. Sehnst du dich nach einer heilen Welt? Dann lass dich immer mehr von Jesus verändern. Willst du die Welt zum Guten verändern? Mit deiner kleinen Kraft? Das ist möglich, sehr gut sogar. Und bitte Gott, dass er dich immer mehr in deinem Denken verändert. Und genau deshalb fordert Paulus uns auf. Ich ermahne euch nun, Brüdern und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, die ihr doch erfahren habt, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Ich bete. Herr Jesus Christus, danke, dass du gesagt hast, es ist vollbracht. und dass sich das auch in unserem Leben, in unseren Gedanken zeigen darf. Herr, was sollen wir heute denken?